Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, haben wir gehört. Du kannst nur Frieden haben, wenn du auf das Kreuz hingeschaut hast. Ich sehe das Kreuz, denn da ist die wahre Liebe und der wahre Friede ausgestrahlt worden in jeden Menschen, in jedes Herz, der dieses aufgenommen hat. Ist das nicht herrlich? Und genau das brauchen wir in dieser Zeit, in der wir uns heute befinden. Denn wir befinden uns heute in einer Zeit, wo so manch einer einfach verunsichert ist, lebt in einer Angst und Panik. Angst vor Erkranken, vor Hunger, ja vor Tod. Eine gewisse Auswegslosigkeit macht sich breit. Denn man kann ja gar nicht mehr aus dem Hause raus, geschweige noch sich irgendwie oder irgendwo verschanzen. Die Grenzen werden geschlossen, sogar zwischen den Bundesländern. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden eingeschränkt. Hamstereinkäufe und die langen Schlangen in den Lebensmittelgeschäften werden immer länger. Und das Allerschlimmste, dass es kein Impfstoff bzw. Mittel für die Bekämpfung dieser Krankheit gibt. Und so könnten wir hier einfach weitermachen. Wie gut kann man diese Menschen, die keinen anderen Halt mehr haben, heute verstehen. Denn ihre Stütze war ja immer der Arzt, die Versicherung, Arbeitgeber, da man das nötige Geld verdiente, um alles finanziell unterstützen zu können. Und nun geht die Wirtschaftslage, verschlimmert sich immer mehr. Viele verlieren ihren Job. Die Praxen lassen die verdächtigen Patienten einfach gar nicht mehr rein, weil sie diesen eh nicht helfen können. Und das ganze Geld, das man sich einfach verdient hat in dieser langen Zeit für diesen sogenannten schwarzen Tag, bringt einem auch nichts mehr. Spätestens an diesem Punkt merkt der Mensch es, dass er gar nichts kann. Er ist hilflos, betrogen und voller Angst. Wie glücklich sind wir doch, jemanden, und nicht nur jemanden, sondern den einen zu haben, nämlich unseren Vater im Himmel, der alle Fäden in seiner Hand hält, nicht wahr? Und nichts geht an ihm vorbei. Der liebt uns. Und das ist in dieser Schwierigkeit einfach, der führt uns durch und der gibt uns Trost, der nimmt uns die ganze Angst und erfüllt unser Herz einfach mit tiefem Frieden und Ruhe. Wie viele Worte hat Jesus uns hinterlassen, denn er wusste, was auf diese Welt kommen wird. Er wusste, dass wir mit der Angst werden zu tun haben. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Seid getrost. Oder ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und wie gut bringt David das schon im Psalm 23 auf den Punkt. Und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Oder hast du vielleicht Angst, mein lieber Bruder und meine Schwester? Du bist ein Kind Gottes und bist doch irgendwie so verunsichert. Und machst das genau mit und kaufst für die nächsten paar Jahre ein. Oh ihr Lieben, es ist einfach über das Vertrauen zu sprechen, wenn man ganz genau weiß, dass ich mir morgen mein Brötchen von dem Bäcker wiederholen werde. Und wenn ich krank werde, rufe ich einfach den Krankenwagen. Und auf der Arbeit habe ich ja auch einen festen Vertrag. Und auf meinem Konto liegen für alle Fälle immer noch so manche Ersparnisse. Nun haben wir drei Kategorien von Menschen angesprochen, von denen ich heute sprechen möchte. Und anhand eines Bibelverses oder ein Beispiel aus dem Alten Testament möchte ich uns heute eine ähnliche Situation vor Augen führen. Ich hoffe, wir können uns an die Predigt Gott praktisch erleben, wie geschieht das, noch gut erinnern. die ich vor einigen Monaten hielt. Da haben wir gesehen, wie Gott Elia und die Witwe aus Zarpat in der schweren Zeit der Hungersnot gebrauchte und ihren Gehorsam und Glaube und Vertrauen prüfte. Und sie versorgte mit allem Nötigsten. Da, wo die Lage genauso auswegslos war und viele sind gestorben vor Hunger und die Menschen wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll, da hat er sie versorgt. Er prüfte ihren Glaube aber und ihr Vertrauen. Wir erinnern uns daran, was damals die Ursache in dieser schweren Hungersnot war. Das Volk Israel rutschte immer weiter in den Götzendienst ab. Nein, sie haben sich nicht völlig von Gott abgesagt. Aber das geht ja immer so allmählich und immer langsam, immer weiter vor sich her. Es kommt immer mehr verschiedene Ersatz hinein und das Wesentliche wird so schön verdrängt. Auch der König Ahab zu der damaligen Zeit verleugnete Gott nicht wirklich. Nur, der war für ihn so wie eine alte, abgelaufene Uhr aus Omas Zeiten, würde man sagen, die man als Antiquar irgendwo auf dem Schrank hinstellt, aber niemand sich mehr nach ihr richtet. Stattdessen wurde eine moderne, eine ausländische Uhr gekauft, Marke Baal, verhüllt in einer hübschen heidnischen Frau Isabel. Ist das nicht heute in unserem Land der ganze und in der ganzen Welt, da wo Wohlstand herrscht, genauso? Man schiebt Gott immer mehr zur Seite und öffnet die Türe, ja Tore, für den Teufel und seine Macht immer weiter auf. Da kommen natürlich keine Baalskulten hinein. Aber dem Teufel ist das egal, ihr Lieben, womit wir uns beschäftigen. Hauptsache, wir beschäftigen uns nicht mit dem Wesentlichen. Hauptsache, wir beschäftigen uns nicht mit Gott direkt, sondern mit allem drum und dran. Selbst wenn wir auch in der Arbeit voll verzwickt sind, selbst wenn wir auch irgendwelche Hobbys nachgehen. Es ist ja nichts Schlechtes, aber es nimmt immer mehr überhand und wir merken es oft nicht, dass das uns zum Verhängnis wird und dass das zu einem Götzendienst wird. Auch die Isabel damals hatte nicht von heute auf gleich alles umgekrempelt. Es war schön langsam, kam das so rein und sie hat langsam aber sicher das ganze Volk auf ihre Seite bekommen und es geneigt zu diesem Götzendienst. Und wehe dem, so weit kam es, der nicht nach ihrer Nase tanzte. Der wurde einfach fertig gemacht. Nun möchte ich hier kurz noch etwas einschieben, was vielleicht nicht zu diesem Thema gehört heute und doch so ein wichtiger Gedanke dahin steckt. Da möchte ich mich an euch junge Menschen wenden, die ihr vor einer Wahl steht, vor einer Partnerwahl, die euch vielleicht Gedanken macht, wen soll ich heiraten? Wie gefährlich ist das, wenn man sich einen Partner wählt, der nicht mit Gott zu tun hat? Das, was Ahab mit der Isabel gemacht hat. Ihr Lieben, Paulus schreibt ja das so klar in seinem Wort. In 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 6, Kapitel 6, Entschuldigung, bis 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubiger gemeinsam mit dem Ungläubigen? In dem Augenblick, wo ihr das tut, wo ihr diese Grenze überschreiten werdet, wo ihr Gott gegenüber ungehorsam leistet und euch einen ungläubigen Partner holt, legt ihr euch unter euer Ehebett eine Zeitbombe, die eines Tages aufgehen wird. Nun stand das Volk jetzt auf der Probe, das Volk Israel damals. Wie weit lehne ich mich aus dem Fenster hinaus? Die Zeiten sind jetzt heftig. Ich kann Gott ganz aus meinem Leben verbannen und nur Baal dienen. Das ist eine Option. Oder ich bekenne mich öffentlich für den Gott Jahwe wie Elia, aber dann muss ich mit Konsequenzen rechnen. Oder ich bin neutral, ziehe mich von diesem Ganzen einfach zurück. Oder wiederum, ich mache in der Öffentlichkeit alles mit, was die Allgemeinheit macht, bete aber zu Hause heimlich den wahren Gott an. Was für eine Parallele, ihr Lieben, zu der heutigen Zeit. Wie damals auch, heute stehen wir immer vor einer Wahl. Nein, wir können nicht behaupten, dass es wohl eine Christenverfolgung ist in der heutigen Zeit. Denn sonst würden wir jetzt dieses, was wir gerade tun, nicht tun können. Doch wir wissen nicht, was der Feind eigentlich im Schädel führt, der letztendlich hinter diesem Ganzen steht und was er beabsichtigt. Natürlich ist der Feind nach wie vor, wie Luther es einmal gesagt hat, der Kettenhund Gottes. Und solange Gott die Leine ziehen lässt oder solange er ihn laufen lässt, so darf er nur. Und wenn er ihm heute ein bisschen mehr Platz gegeben hat, dann weiß er ganz genau, er verfolgt das eine Ziel, die Menschheit zu verderben. Und in dieser ganzen Menschheit ist die Gemeinde Jesu. Direkt oder indirekt, ihm ist es egal, wie er es absichtigt, diese Gemeinde zu zerstören. Und da ist mir meine Frage jetzt zu dir. Und wenn du schon in dieser kleinen Prüfung mit der Welt dich mitreißen lässt, wie willst du bestehen, wenn es wirklich mal darauf ankommen wird? Als das Maß der Sünde damals voll wurde, in Ahabszeiten, schickte Gott den Elia und sprach eine Warnung aus. Wir können uns erinnern, letzte Mal, dass Elia vor dem König gekommen ist und hat ihm das ganz klar gesagt, weil dieses Überhand nimmt jetzt im Land, wird es jetzt so lange auf der Erde nicht regnen, bis er es wieder sagen wird. So macht Gott das immer. Er überfällt die Menschen nicht sofort mit einem Gericht. Doch Ahab sieht es nicht im geringsten ein, dass er der eigentliche Drahtzieher und der Schuldner an der ganzen Misere ist. Im Gegenteil, die ganze Schuld schiebt er dem Elia zu. Wir wissen, dass ganz am Anfang hat ihn vielleicht belächelt mit seinen Leuten und hat ihn laufen lassen aus dem Palast. Aber es wurde immer ernster. Es verging eine Woche, es verging ein Monat, Monate und es regnete und regnete nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihren Baal, ihren Fruchtbarkeitsgott, so wie er damals genannt wurde, dieser Sonnengott, angebetet haben und angefleht haben und zu ihm Opfer viele gebracht haben und haben gebetet, dass doch es bald wieder regnet, aber es kam nichts. Dass sie das Baal feststellen musste, ja, was hat Elia dann damals gesagt? Bis ich es sage. Und dann haben sie eine Suchaktion gestartet. Ja, Interpol wurde eingeschaltet. Und wurde in allen Ländern wurde er gesucht. Weil die wussten, solange Elia nichts gesagt hat, wird es nicht regnen. Man kann sich vorstellen, wie diese Wut von Tag zu Tag in diesem Ahab einfach hochstieg. 3,5 Jahre. Und als seine Wut am größten war, schickt Gott Elia wieder zu Ahab. Und es geschah, nach vielen Tagen, im 3. Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia. Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf dem Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Wir würden sagen, was? In dieser Situation, wo das Ganze so angespannt ist, ist es nicht glatter Selbstmord? Wir können uns vorstellen, was im Kopf des Elias alles vorgegangen ist. Was, Herr, jetzt? Jetzt soll ich mich diesem König zeigen? Ja, der zerfetzt mich ja. Aber Elia geht. Nein, keine einzige Silbe lesen wir hier, dass er entweder Angst hat oder anfängt mit Gott zu diskutieren. Er weiß nicht, was ihn erwartet, aber er geht. Und nach nur, weil Gott es sagt. Ihr Lieben, das ist Vertrauen. Elia kennt seinen Gott. Er hat viele Erfahrungen mit ihm gemacht. Er weiß, wenn Gott mich schickt, dann hat er einen wunderbaren Plan. Elia ist ein Mann mit einer heiligen Rücksichtslosigkeit. Der nimmt keine Rücksicht auf den wütenden König, keine Rücksicht auf die herrschende Weltanschauung der damaligen Zeit und auch keine Rücksicht auf sein eigenes Leben. Der kennt nur eine einzige Rücksicht und das ist die Rücksicht auf Gott. Weil Gott ihm befiehlt, in die Löwengrube zu gehen, also geht er dorthin, egal was geschieht. Ich möchte nicht die ganze Geschichte jetzt erzählen, wie das dazu kam, aber sie begegnen sich. Die Stunde ist gekommen und nun stehen sie sich gegenüber. Interessant. Der König, der ist so perplex, er hat damit nicht gerechnet, er hat es nicht erwartet, dass Elia plötzlich auf einmal vor ihm stehen wird. Und bei ihm kommt nur ein Satz aus dem Mund: Bist du da, der Israel in Unglück bringt? Elia aber, in der Kraft des Herrn, nimmt das Wort und sagt: Nicht ich bringe ins Unglück des Israel, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Wow, merken wir, was hier passiert? Auf einmal wechseln sich die Rollen. Auf einmal hat der König nichts mehr zu sagen. Dem hat es die Sprache verschlagen. Und Elia übernimmt die Leitung. Ihr Lieben, ich möchte es noch einmal betonen. Nicht, weil Elia hier so ein starker Mann ist, weil Gott dahinter steht. Elia ergreift das Wort und spricht zu ihm, ja, er befiehlt sogar diesem König: Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baals und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch des Isabel essen. Merkwürdig. Wenn wir so menschlich überlegen, der König könnte ja jetzt Elia hier nicht nur etwas entgegensagen, sondern er könnte ihn auf der Stelle töten. Das wäre doch alles kein Problem. Aber weil Gott nochmal bemerkt, dahinter steht, muss der König jetzt das tun, was Elia ihm sagt. Und der König geht. Hat ja eigentlich auch gar keine andere Wahl. Denn die haben ja ihn gesucht. Und die wussten ja, dass wenn Elia das sagt, dann wird es regnen. Wenn er ihn jetzt umbringt, dann hat er die letzte Brücke zerstört. Also muss er etwas tun, jetzt was Elia sagt. Versammle das ganze Volk auf dem Karmel. Stellen wir uns das Bild mal vor. Die Boten werden ausgesandt. Die Herolde laufen von Stadt zu Stadt in das ganze Israelland. Und das ganze Volk wird versammeln. Wie viele Tausende von Menschen müssen sich da versammelt haben auf diesem Berg? Dazu auch diese 450 Baals und 400 Aschera-Propheten, die auch da in ihrer ganzen Gestalt, in ihren Anzügen kamen, mit diesem Sonnengott-Krone vielleicht auf dem Haupt, wie auch immer. Und so stehen sie da nach Glied und Reihe und warten jetzt, was jetzt passiert. Und auf der anderen Seite steht dieser eine kleine Mann gegen eine Riesenmenge von Gegnern. Menschlich gesehen eine aussichtslose Situation. Und ich kann mir gut vorstellen, ihr Lieben, dass dem Elia hier ganz schön die Muffe ging und er gezittert hat. Das Geheimnis war nicht sein mutiger Charakter, sondern sein Glaubensgehorsam. Wenn ich überlege, ich sitze jetzt gerade vor der Kamera und diese Situation ist für mich auch neu und bei mir zittert es alles. Dabei weiß ich, vor mir sitzen meine Geschwister, die das Wort gerne hören, die beten für mich, die beten für die ganze Situation und sie möchten etwas vom Herrn erfahren. Elia aber steht als Feind vor allen diesen Menschen da. Wie muss es ihm ergangen sein? Aber es ist ein Mann im Glaubensgehorsam und er weiß, dass Gott hinter ihm steht. Der Elia tritt nach vorne und hält eine Predigt. Und diese Predigt besteht übrigens nur aus zwei Sätzen, aber die sitzt. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott? So folgt ihm nach. Ist es aber Baal? So folgt ihm. Und das ganze Volk erwiderte ihm kein Wort. Was sollten sie auch sagen? Wie lange wollt ihr noch hinken? Eben diese Frage, die ist eigentlich über die ganze Menschheitsgeschichte aktuell. Nach wie vor heute. Damals war es ein Baal und Gott, da mussten sie entscheiden. Heute gibt es viele andere Dinge, die uns oft gar nicht bewusst sind. Heute könnte man die Frage vielleicht so stellen, wie lange willst du noch an deinem Auto einen Fischaufkleber haben und am Schlüsselbund ein Talisman? Wie lange willst du in die Gemeinde und in die Jugendstunde rennen, in der Woche aber so tun, als ob man nie was von Gott gehört hat? Wie lange willst du im Schuppen oder in deinem Auto ein Hufeisen dran haben und im Wohnzimmer oder auf deinem Hals ein Kreuz? Wie lange willst du zwei Herren dienen? Jesus hat gesagt, das geht nicht. Das ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Wie lange behauptest du, ein Christ zu sein, bewusst aber lebst du in einer Sünde? Wie lange möchtest du behaupten, dass die Bibel das Wort Gottes ist und in Wirklichkeit sich nach Menschenworten orientierst? Gott möchte, dass wir eine klare Entscheidung treffen, ihm zu folgen. Nein, das reicht nicht, einmal in der Woche zum Gottesdienst zu gehen und zu meinen, dann ist man ein Christ. Na, wenn du einmal in der Woche eine Stunde in der Garage bist, wirst du auch noch zu, nicht zu einem Auto. Man kann von einem Kompromiss zum anderen so lange rumhinken, bis man nicht mehr stehen kann. Du musst entscheiden. Jesus oder eine andere. Dazwischen gibt es einfach nichts. Gerettet oder verloren. Entweder ganz mit Jesus oder ganz verloren. Und auf die Frage Elias haben wir gelesen, kam keine Antwort. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Was sollten sie da auch sagen? Denn was er sagte, war ja so klar, so logisch. Entweder du weißt, wer Gott ist, dann folge ihm. Oder ist er für dich ein religiöses Überbleibsel, ein Hingespinst, eine Illusion, ja eine abgelaufene Uhr aus Omas Zeiten, dann schmeiß ihn weg. Klarer geht's doch gar nicht, oder? Im Grunde wollen ja die Menschen mit Gott was zu tun haben. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Doch nicht so fest verwurzelt, nicht so fundamental, wie man sich so gut ausdrückt immer. Glauben ja, aber nichts riskieren. Stellen wir uns mal das Bild auf dem Berg Karmel jetzt nochmal vor. Elia ganz alleine gegenüber dieser großen Macht. Eine riesen Menge. Da kommt ja automatisch auch der Gedanke, das kann doch nicht sein, dass einer gegen diese Menge Recht hat, oder? Oh, dieser Gedanke, der ist oft in unseren Köpfen drin. Wenn wir dann irgendwelche Fragen versuchen zu klären und dann haben wir unterschiedliche Meinungen, dann liegt dieser Gedanke immer so nahe, dass die meisten haben ja doch Recht. Das kann doch nicht sein, dass diese zwei Spinner da Recht haben. Aber ist das wirklich so? Wenn dieser Gedanke oder wenn diese Logik oder diese Methode richtig ist, dann müsste ja eigentlich der Hitler in der damaligen Zeit mit der ganzen Menge Recht gehabt haben. Es waren ja nur eine Handvoll von Menschen, die sich gegen entschieden haben. Auch die wurden dann erschossen und KZ-Lager gebracht und umgebracht. Dann müssten die ja eigentlich Recht haben. Nein, heute verurteilen wir das Ganze. Denn die Masse damals hat Unrecht gehandelt. Dann müsste auch die ganze Menschheit bei der Kreuzigung Jesu, die geschrien haben, die ganze Juden, und das war ja eine Masse, da waren ja die Menge. Das war auch wieder nur eine Handvoll Menschen, die sich verkrochen haben und das Ganze nicht gebilligt haben. Dann müssten alle Recht gehabt haben, als sie geschrien haben, kreuzige ihn. Nein, ihr Lieben, das gilt nicht, dass die Menge immer Recht hat. Und hier sehen wir genau dasselbe Bild. Als er ihnen diese Fragen stellte, da konnten sie ihm nichts antworten. Naja, dann sagt Elia, na schön, dann machen wir was anderes. Und dann gibt er ihnen einen tollen Vorschlag. Pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Ihr nehmt einen Stier und ich nehme einen Stier. Ihr baut ein Altar auf und ich baue ein Altar auf. Wir werden die Stiere opfern, schlachten, auf das Opferaltar legen. Und dann werdet ihr zu eurem Baal, zu eurem Gott beten. Und ich werde zu meinem Gott beten. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, niemand darf das Opfer anzünden, der ist der wahre Gott. Da jubelte das Volk auf einmal und haben gesagt, super, gut, endlich mal war es ein praktischer Nachweis. Schluss mit der ganzen Diskussionen hier, wer da Recht hat und wer nicht Recht hat, wer ist der wahre Gott und wer nicht. Wir machen es jetzt wirklich praktisch. Gesagt, getan. Elia setzt sich oder gibt ihnen erstmal Vorrecht. Er sagt, ihr seid ja viel mehr wie ich. Ihr habt das Vorrecht anzufangen. Die bauen ein Altar auf, das Stier wird geschlachtet, wird draufgelegt und dann fangen sie mit ihren Ritualen an. Gehen dann um diesen Altar und beten und immer lauter, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Vergeht eine halbe Stunde, tut sich nichts, vergeht eine Stunde, tut sich nichts, vergeht ein halber Tag, die Sonne geht auf, die brennt, die brutzeln schon dermaßen, die können einfach fast nicht mehr, aber die kommen in eine richtige Ekstase. Elia hat sich mittlerweile, guckt sich das ganze Spektakel an, hat sich vielleicht irgendwo im Schatten hingesetzt und spuckt vielleicht ein paar Sonnenblumenkerne in die Luft und sagt zu ihnen dann, ja, ihr müsst vielleicht lauter beten, ja, kann doch nicht sein, so lange. Vielleicht schläft er oder so. Oder vielleicht ist er ausgegangen aufs Klo oder so. Oder ist er gerade ausgereist. Herrlich, könnt ihr nachlesen im 27. Vers des 18. Kapitels. Denn er weiß, dass Sonne, Mond und die Sterne nichts anderes als nur tote Materien sind. Und dass diese Sonne, die sie jetzt gerade anbeten, nichts als ein glühendes Materialstück ist. Und er weiß und glaubt fest daran, dass nur der einzige Gott, der diese Dinge geschaffen hat, sein Wort sagen kann und alles bewirken kann. Ja, ihr Lieben, das ist nicht mehr nur einfach Glaube, das ist Vertrauen. Viele Christen behaupten, an diesem Gott zu glauben, doch die meisten wissen nicht, von ihm zu erzählen. So traurig es sich auch anhört, aber es ist heutzutage so, weil sie mit ihm nichts erleben. Sie erleben nichts mit ihm, weil sie von ihm nichts erwarten. Und sie erwarten von ihm auch nichts, weil sie es ihm nicht zutrauen. Und sie trauen ihm nicht zu, weil sie ihm nicht glauben. Ja, und auch nicht gehorchen. In der heutigen Situation wollen wir ihm vertrauen, denn er ist noch nicht gestorben. Ihr Lieben, wir sind heute in einer Prüfungszeit. Die ist natürlich noch harmlos, muss ich sagen. Und doch ist so manch einer mitgerissen. Und schon wird unser Vertrauen Gott gegenüber geprüft, sonst würden wir uns nicht doch für die nächsten paar Jahre einkaufen. Das habe ich vielleicht übertrieben. Und würden auch nicht mit dieser Angst zu tun haben in unserem Herzen, wenn wir Gott wirklich vertrauen würden. Praktisch. Und nicht nur, wenn alles glatt ist im Gottesdienst, schön singen, Halleluja, wunderbar, ich glaube an meinen Herrn. Und wenn es dann darauf ankommt, wie sieht es die Sache denn aus? Unser Gott hat sich nicht verändert. Und so wie damals, ist er auch heute. Er bleibt in Ewigkeit so. Wir lesen ganz klar, Jesus Christus gestern, heute und in der Ewigkeit derselbe. Wir haben keinen Grund, Angst zu haben. Und das weiß Elia. Und als die Baalspriester sich heiser gebrüllt haben und es hat nichts geklappt, war schon spät Nachmittag, baut Elia in aller Ruhe sein Altar auf. Ein Altar, so wie Gott es vorausgesagt hat oder vorgeschrieben hat. Er nimmt 12 Steine nach der Zahl der Stämme Israels, baut sie auf, schlachtet das Opfer, legt es auf diesen Altar, Holz darunter. Und dann macht er etwas Merkwürdiges. Warum macht er das? Er befiehlt, 4 Krüge Wasser zu holen. Das waren keine kleinen Krüge. Das können wir da im Vers sehen, dass der Graben, den er dann drumherum gegraben hatte, sich gefüllt hat mit diesem Wasser. Und das in dieser Trockenzeit, muss man sich vorstellen. Die Erde, die war natürlich so hart, dass sie es nicht mehr aufnehmen konnte. Und dann hat er diese 4 Krüge drüber geschüttet, über dieses Opfer. Dann hat er gesagt, lauf nochmal. Dann wurden noch 4 Krüge. Und lauf nochmal. Und dann haben sie nochmal 4 Krüge. 12 volle Krüge mit Wasser immer wieder schön über dieses Opfer gegossen, bis das komplett klitschenass war. Alles. Das Holz, das Opfer, die Steine, der Graben hat sich gefüllt mit Wasser. Und das ist nur mit einem einzigen Grund. Elia wollte diesem ganzen Volk zeigen, das gibt hier keinen Trick, dass keiner diesen Gedanke auch bekommt, der hat das irgend mit einem Trick da angezündet. Das Volk musste sehen, Gott wird jetzt reagieren. Aber auch hier sehen wir eine wunderbare Parallele zu der heutigen Zeit, nicht wahr? Gott sendet nur seinen Boten, aber niemand kann einen anderen trösten, Kraft verleihen, eine Geborgenheit geben dem Menschen. Wir können das zwar aussprechen, ja, Gott benutzt uns als Elia, aber den wahren Trost, dieses Feuer anzuzünden, kann nur Gott allein und er kann und will es heute machen, bei mir und bei dir. Als alles fertig ist, fängt Elia an zu beten. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ist kein Ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Merken wir den Unterschied zu dem Gebet der Baalspriester und dem Elia? Krass, nicht? Ein echtes, ein einfaches Reden mit Gott. Wie mit einem Vater. Kein Ablesen des Gebets vom Blatt, das mal irgendein Heiliger vielleicht aufgeschrieben hat. Kein langes Plappern wie die Heiden, hat Jesus gesagt, sollte man nicht tun. Kein auswendig gelerntes Gebet, das man immer so wieder, ohne drüber nachzudenken, wiederholt und vor sich her murmelt. Ein Gebet eines Kindes zum Vater. Ist das nicht herrlich? Haben wir schon mal erlebt, dass unsere Kinder zu uns ins Zimmer kommen, in Reihe und Glied sich alle aufstellen, einen Zettel rausholen und in verteilten Rollen anfangen dann zu sprechen: Vater, du Oberhaupt unserer Familie, dir du das Geld bei uns verdienst und verwaltest, wir bitten dich, verleihe uns gnädiglich 5 Euro, damit wir uns zum Stille unserer Begierden ein Eis kaufen können. So spricht man doch nicht mit dem Vater. Selbstverständlich kommen dann solche Gebete nur bis zur Zimmerdecke, oder? Elia betet aus der Tiefe seines Herzens. Ein kurzes, ein kühnes und ein herrliches Gebet. Und das Schönste an diesem Gebet ist, es geht einzig und allein um die Verherrlichung des Herrn. Deshalb wird dieses Gebet auch erhört. Das ist ganz logisch. Warum werden unsere Gebete, ihr Lieben, oft nicht erhört? Da können eine Menge Gründe vorhanden sein. Zum Beispiel, wir beten nicht ernsthaft. Wir wissen, was im Jakobus steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft kommt. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass Gott anstatt mit Feuer mit einer kalten Dusche des Schweigens antwortet. Oder geht es nur uns und nicht um die Ehre Gottes? Steht nicht oft unser Ego im Vordergrund. Ich will, ich möchte, ich brauche. Prüfen wir mal. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Gebete ganz bewusst prüfen, was wir so alles im Gebet vor uns sagen. Wollen wir unser Willen durchsetzen und Gott dann zu etwas erzwingen? Elia will nichts als nur die Ehre Gottes. Und er betet so, weil er sich nur auf Gottes Wort stürzt. Meinen wir, er hat sich das Ganze hier selber ausgedacht mit diesem Opfer und mit diesem Feuer und so weiter. Ihr Lieben, ich bin mir ganz sicher, da steht hier sogar, dass er im Gebet sagt, ich habe alles getan, wie du es mir befohlen hast. Würde er das selbst etwas sowas ausdenken, wie wir es oft tun, da würde diese Sache hier total, aber 100% nach hinten losgehen. Aber ist das nicht oft bei uns so? Wir denken uns was aus, wir planen und machen und wenn dann alles fertig ist, dann kommen wir zu Gott und bitten um ihn, damit er das Ganze dann schön absegnet. Herr, wir haben alles gemacht und so weiter, so jetzt gib dein Segen, jetzt musst du alles auch hier mitgehen und mitmachen, was wir dir hier vorgeschrieben haben. Wie beten wir heute in dieser Zeit? Dass Gott das Coronavirus vielleicht stoppt, oder? Dass wir schon bald wieder zu unserem alten Lebensstandard kommen, wie wir es gewohnt sind. Dass wir wieder unseren Job, den wir dadurch verloren haben, wieder bekommen können. Und dass dieser Virus uns nicht erwischt. Merken wir, wie egoistisch das ist. Wenn ich bete, Herr, lass nur mich gesund und so weiter. Ja, ich möchte ja nicht krank werden, bewahre und beschütze mich. Und das geht nur noch um mich und ich und so weiter. Und denken oft nicht an die, die vielleicht, sollte dieser Virus wirklich kursieren in dieser Welt, das ist ja eine umstrittene Sache, dass vielleicht viele daran sterben. Oder beten wir für diese Menschen, die betroffen sind, die zum Glauben kommen. Und betroffen sind heute fast alle Menschen. Und wenn nicht mit diesem Virus, dann mit dieser Angst, mit dieser Furcht, mit dieser Unsicherheit. Und ich bin mir sicher, dass so manch einer in dieser vollen Verzweiflung sich sogar vielleicht das Leben nehmen wird. Beten wir für diese Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie erkennen, dass Gott hier im Spiel ist. Dass er, der Allmächtige, redet, der warnt wieder die Menschen vor diesem schrecklichen Ende, was alle Menschen, die Gott nicht haben, erwartet. Oder beten wir als Christen, als Kinder Gottes, die wir unseren Herrn Jesus so gut kennen, mit dem wir leben Tag für Tag. So wie Johannes damals, als er in dieser engen Beziehung mit dem Herrn entrückt wurde und ihm wurde gezeigt, die Ewigkeit, ihm wurde die Herrlichkeit gezeigt, ihm wurde alles gezeigt, was über diese Erde kommen wird, diese ganze schreckliche Ereignisse. Und er hat nur noch eins auf seiner Lippe, Herr, komme bald. Jesus. Zum Schluss möchte ich eine Legende uns erzählen, die ich gerade gestern gehört habe und die hat's in sich. Ein Mönch geht aus der Stadt raus und sieht, dass eine Seuche in einer Gestalt ihm entgegenkommt. Er bleibt stehen und fragt diese Gestalt, was willst du hier? Darauf antwortete ihm die Seuche, ich habe vor, 1000 Menschen zu infizieren. Der Mönch sagte nichts und ging davon. Nach einer Zeit begegnen sich diese wieder. Da sagte der Mönch zu ihm oder zu ihr, zu dieser Seuche, du hast mich belogen. Anstatt 1000 hast du die ganze Stadt vernichtet. Da erwiderte die Seuche ihm, ich habe dich nicht belogen. Genau 1000 Menschen, wie versprochen, habe ich infiziert. Die anderen allen sind von lauter Furcht und Angst gestorben. Und das ist heute viel schlimmerer Virus, der heute nicht nur durch die Menschen, die keinen Halt haben, sondern auch durch unsere Kreise leider kreisen und uns kaputt machen. Ihr Lieben, wir haben keinen Grund, Angst zu haben, egal was kommt. Wir wollen uns in unserem Herrn stärken. Wir wollen unsere Beziehung zu ihm enger aufbauen. Wir wollen zu ihm beten. Ja, wir wollen parallel beten, komme Herr Jesus bald, denn das sind die Zeichen, von denen Jesus schon früher gesprochen hat. Und das kommt immer heftiger. Und wir wollen beten parallel für die Menschen, die noch nicht bereit sind. Für unsere lieben Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen, wie auch immer. Wir wollen uns stark machen für diese Menschen, dass so manch einer diesen Zug nicht verpasst. Gott segne uns im Nachdenken. Ich würde vorschlagen, dass wir noch, bevor wir jetzt gemeinsam beten, ich sehe gerade, wir haben hier einige Sachen noch vor uns, Gebetsanliegen, die gekommen sind, die werden wir dann ins Gebet nehmen. Diana Braun, aktueller Rückflug aus Australien nach Deutschland. Nun, wir alle wissen, wie die Situation jetzt ist und was da jetzt gerade läuft, wissen wir nicht. Aber wir wollen einfach Gott bitten, dass Gott eine grüne Straße gibt, dass doch ein Flug noch geht und dass sie gut nach Deutschland einreisen kann. Wir wollen dafür ernsthaft beten. Dann haben wir Dankanliegen. Die OP von Heidi ist gut verlaufen, darüber freuen wir uns riesig. Ja, und wünschen Heidi auch weitere Genesung von Gottes Segen und wir beten für dich, Heidi, wenn du jetzt gerade uns zuhörst, ja, und wir freuen uns, verbunden zu sein mit dir. Wir bleiben dran und Gott kann Wunder tun. Stefan und Miriam sind sehr, sehr dankbar für ihre kleine Nelle. Ach, das ist ja schön. Ja, unsere Gemeinde wächst. Wir merken, die kleine Nelle hat das Leben erblickt und wir wünschen ihr Gottes Segen und euch als Eltern, wir wünschen euch viel, viel Weisheit und Kraft, viel Freude in der Erziehung dieses Kindes für den Herrn. Ja, und auch die anderen Anliegen haben wir bestimmt noch. Wir können das gerne, wie gesagt, wie ich das schon erwähnt habe am Anfang, können das gerne jetzt innerhalb der Woche die Brüder anschreiben und dann wird das dann eben ausgestrahlt oder ich werde das dann eben von hier weitergeben, dass wir das in die Gebete unsere mit reinnehmen können. Und das wollen wir auch jetzt tun. Wir wollen unsere Häupter neigen vor unserem himmlischen Vater. Wir wollen ihm danken für alles und wir wollen diese Anliegen zu Gott bringen. Und ich wünsche an dieser Stelle der ganzen Gemeinde Gottes Segen, viel Frieden und Gelassenheit. Vertrauen wir dem Herrn befohlen.